Werbung!
Kennt ihr das auch, wenn man sich fest vornimmt zu entspannen? Meditations-App runtergeladen, Klangschale bestellt und 3 Minuten später vibriert schon wieder das Handy. Entspannung? Gecancelt. Und dann habe ich's gecheckt. Manchmal braucht Entspannung einfach einen anderen Ort. AIDA zum Beispiel. Morgens frühstücken mit Blick aufs Meer. Später Sauna mit Panorama. Abends richtig gutes Essen. Und endlich Zeit für uns, statt für Termine. Einfach echte Entspannung. Wenn euch das gerade auch fehlt, Infos gibt's im Reisebüro oder auf aida.de.
Werbung Ende.
Und Philipp, ich danke dir schon jetzt im Vorab für deine Empathie und dein Mitgefühl.
Ja, Empathie, Mitgefühl, die helfende Hand eines guten Freundes, denn es waren schwere Tage für dich, es waren sehr, sehr schwere Tage für dich, weil Steffen Horst oder Horst Steffen, ich wusste nie, was Vor- und Nachname ist, ist Geschichte als Trainer von Werder Bremen, wurde vom Hof gejagt wie Atemos früher und jetzt wollen wir natürlich gleich unbedingt wissen, wie deine Gefühlslage zu all dem ist, nachdem du ja schon in der letzten Woche ein etwa halbstündiges Impulsreferat über deine Emotionen rund um Werder gehalten hast. Kannst du nur mal ganz kurz eine Blitzinfo geben. Beißt du in den Teppich? Bist du wütend, traurig, zornig, enttäuscht, hoffnungsfroh?
Also in erster Linie gerade ein bisschen traurig und aber auch ein bisschen besorgt. Aber das sollten wir vertiefen nach einem frohsinn spendenden Vorspann, den wir heute besonders sonnig gestaltet haben.
Ja, mit einer mutmachenden Gitarre. Juhu!
Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los.
Zeigler und Köster. Der Fußball-Podcast von 11 Freunde.
Was sind das für Leute? Was sind das für Leute?
Das sind ja junge, hoffnungslose Leute.
Ja, leg mich!
So, jetzt. Ich finde es übrigens schön, wie du eben vorm Vorspann noch mitfühlend kehlig gelacht hast, um zu demonstrieren, wie sehr du mitfühlst mit mir.
Aber so kein ist es bisschen, halt. Lieber Arndt, kein bisschen. Ja,
es ist für mich wirklich schwierig, über Werder Bremen zu reden, weil ich natürlich diese Nähe habe zu dem Verein und weil Leute auch annehmen, ich hätte jetzt ganz viele Insider-Informationen. Die habe ich nicht. Also es ruft mich keiner an und sagt, es ist übrigens intern das und das passiert, deswegen ist das und das jetzt entschlossen worden. Ich habe eigentlich eine Fansicht, ich habe aber insofern auch wieder ein bisschen andere Sicht, weil ich natürlich mit handelnden Personen auch umgehe. Das heißt, die verraten mir keine Interna. Ich kann aber so ein bisschen einschätzen, wer wie arbeitet. Und ich muss das jetzt, also die Trainerentwicklung bei Werder muss ich jetzt zweigeteilt drüber reden. Das eine ist, ich weiß halt nicht, was zwischen Trainer und Mannschaft möglicherweise im Argen lag, ob es da im Binnenverhältnis geknirscht hat oder ob da irgendeine Entwicklung sichtbar war, die ungut ist. Wenn das so war, ist wahrscheinlich eine Trainerentlassung unumgänglich gewesen. Aber ich sage jetzt auch ganz klar, wenn es nicht so war, also ich habe das Vertrauen, dass die den Trainer nicht leichtfertig entlassen haben. Wenn es aber nicht so war und der Trainer ist nur wegen des Gesetzes des Geschäfts und wegen neuer Impuls und weil es 10 Spiele ohne Sieg waren, wenn das der einzige Grund war, hätte ich ihn eher nicht entlassen. Ich weiß nicht, wie ihr von außen, aus der Entfernung, wer da seht, die haben natürlich jetzt länger nicht gewonnen. Aber das ist ja kein Sinkflug, das ist keine Bankrotterklärung. Die haben nicht gegen Hoffenheim 7 Stück gekriegt und die haben gegen Gladbach auf ein Tor gespielt, eine Halbzeit lang. Und die hätten gegen Frankfurt gewinnen müssen. So spielst du nicht, wenn in der Mannschaft ganz viel im Argen liegt. Habe ich aber, glaube ich, letzte Woche schon erzählt. Und deswegen tut es mir um Horst Steffen leid, weil ich glaube, der konnte nicht ganz so viel dafür, wie man eigentlich denkt. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was intern gelaufen ist. Wie gesagt, ich habe das Vertrauen, dass sie das bei Werder nicht aus einer Laune heraus so entschieden haben, sondern schon nach Gesprächen und nach einer Bestandsaufnahme. Aber rein von außen, was die Zahlen angeht, würde ich mich weigern zu sagen, wenn ein Trainer 10 Spiele nicht gewinnt, musst du den automatisch entlassen. Weil es muss immer noch drauf geguckt werden, wie spielt die Mannschaft, macht die den Anschein, als folgt sie ihm noch. Und 10 Spiele ohne Sieg alleine können nicht der Grund sein, weil, wie gesagt, du hättest vor 3 Wochen gegen Frankfurt gewinnen müssen. Hättest du gewonnen, dann hättest du jetzt kein Argument, dann wäre er wahrscheinlich heute noch hier. Und dann wäre es auch okay. Und
Arndt, ich find, ganz kurz, ich ja, muss dich mal ja, kurz was fragen. Ja, 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 ich muss ja, dich mal fragen, was ja, macht eigentlich diese Wut aus? Ihr habt doch jetzt eigentlich ein paar gute Jahre hinter euch. Es ist auch nicht so, dass ihr abgeschlagene Tabellenletzter seid. Natürlich ist die ganze Entwicklung nicht erfreulich, aber diese Vehemenz, mit der auf Clemens Fritz eingedroschen wird, einerseits von den Anhängern, andererseits aber auch meiner Meinung nach von vielen medialen Höchstenspannern, wie natürlich im Doppelpass, wo Clemens Fritz quasi live zugeschaltet hingerichtet wurde. Du hast das Gefühl, dass du die Zeitung nur aufmachen musst und heißt überall, was ist denn das für ein Komplettversager? Das macht es alles ein bisschen schwierig zu verstehen, so von außen, wenn man denkt, ihr habt doch eigentlich ganz gute Jahre hinter euch.
Ja, und es ist vor allem schwierig, weil es ist natürlich nicht sehr differenziert, jetzt auf ihn draufzuhauen. Es ist mehr so ein, dieser Drang, ich bin wütend als Fan, ich will, dass wir weiter oben stehen und irgendeiner muss schuld sein und der Trainer ist jetzt ja schon weg, dann muss es jetzt Clemens Fritz sein. Es ist sicherlich so, dass niemand auf der Position, niemand, der in der Verantwortlichkeit ist, keine Fehler macht. Und ich bin sicher, man hätte manche Sachen eleganter lösen können, manche Sachen anders machen müssen. Aber jeder einzelne Kritikpunkt, wir haben, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, über Alfred Draxler geredet und seinen Kommentar in der Bild über Clemens Fritz, der sehr ultimativ und barsch gefordert hat, Clemens Fritz muss jetzt aber endlich mal zurücktreten. Aber dann stehen da so Sachen drin, wie dass das mit Boniface nicht funktioniert, hätte man ja wissen müssen. Das hätte man überhaupt nicht wissen müssen. Das ist so, dass der die Vorbereitung mitgemacht hat, der hat jetzt nicht 6 Monate nicht gespielt und wie du sagen würdest, zog das Bein nach, sondern der war einfach dem fehlten Spiel und der war am Anfang der Saison nicht richtig fit. Das ist so ein Transfer, da haben ganz alle Leute haben hier in Bremen gejubelt, haben gesagt, ey, wie konnten die Boniface kriegen? Auch in ganz Deutschland haben alle Leute gesagt, ey, das ist vielleicht der erstaunlichste Transfer des Sommers, dass Werder den kriegen konnte. Und ein Verein wie Werder kann eben nicht 30 Millionen ausgeben, wenn sie irgendwo einen Stürmer brauchen, sondern die müssen Sachen probieren. Und die hatten vor allem auch, das ist auch was man Clemens Fritz vorwirft, ja, die hatten ja vorher schon keinen ordentlichen Stürmer. Die hatten Keke Topp, den haben sie von Schalke geholt, als sehr junges Talent und alle haben sich gefreut. Und bei Schalke haben sie abgekotzt, dass sie diesen Spieler verlieren. Die haben Justin Ginma, der vor einem Jahr für 12 oder 15 Millionen in Italien im Gespräch war. Die haben mit Marco Grüll ablösefrei den Torschützenkönig aus Österreich geholt vor 2 Jahren. Also es sind schon Spieler da, die ab und zu mal ein Tor schießen können. Und jetzt wird aber so getan, als wenn das alles Blinzen sind, die alle Clemens Fritz geholt hat, der keine Ahnung hat.
Alles totale Nieten. Das ist so ein bisschen so, dass du das Gefühl hast, der hat sich so eine Art Police Academy mit lauter Schwachmaten und Einzellern zusammengecastet. Werfen wir doch mal kurz noch einen Blick voraus. Ich finde immer, wenn der alte Trainer gefeuert worden ist, hat man wahnsinnige Angst, dass man auf sein Handy guckt und dann steht da finale Gespräche mit Frank Kramer oder Achim Bayerlorzer, Ante Portas. Ja, ich habe die, aber zumindest, dass du das Gefühl hast, also Leute, die nicht den besten sportlichen Leumund haben, Achim Bayerlorzer, es war glaube ich nur ein Twitter-Scherz, aber ich bin da natürlich total drauf eingestiegen und habe geguckt, der ist ja bei Jahn Regensburg rausgeflogen und seitdem gewinnen die nur noch. Ich habe gedacht, hoffentlich kommt jetzt niemand, von dem alle Leute von vornherein sagt, oh, das ist so ein hilfloser Dixi Dörner oder sowas. Also das ist natürlich ein bisschen schwierig, in die Glaskugel zu gucken, aber was wünschst du dir für einen Trainer?
Das ist ja immer, hat ja immer ganz viel mit persönlicher Ausstrahlung zu tun und mit, ob einer coole Interviews gibt und integer und schlau und empathisch wirkt oder eben eher nicht. Am Anfang waren ja die beiden Bos im Gespräch, Bo Svensson und Bo Henriksen. Mit beiden hätte ich ganz gut leben können, ohne jetzt zu wissen, wie die im Einzelnen mit einer Mannschaft zusammen funktionieren und arbeiten. Weil ich beide bei ihrem bisherigen Wirken okay fand, wobei Bo Svensson bei Union jetzt nicht so wahnsinnig reüssiert hat. Aber ich hätte mit beiden leben können. Zur Stunde, während wir aufnehmen, Transparenz, es ist Mittwochvormittag, während wir aufnehmen, sieht es nach Daniel Thun aus, mit dem ich auch gut leben kann, weil ich von dem gehört habe, ich kenne viele HSV-Fans, die gesagt haben, den hätten wir nie entlassen dürfen. Man sieht auch bei Fortuna Düsseldorf, dass es ohne ihn jetzt eigentlich schlechter läuft als vorher mit ihm. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr schon mal mit ihm zu tun hattet oder ein Bild habt. Ich habe den auch als sehr integeren Charakter immer empfunden, eigentlich.
Ja, der ist vor allen Dingen einer, der über den Tellerrand hinausschaut und nicht umsonst ist er ja wirklich in Düsseldorf mit großem Wehklagen verabschiedet worden ist, zumal Max am Anfang der Nachfolger war, aber mal von dem weg war Daniel Thun jemand, der glaube ich so einem Club wie Fortuna Orientierung gegeben hat, der wie gesagt selbstironisch war, der lachen konnte über sich und das Geschäft und gleichzeitig glaube ich ein sehr ernsthafter Arbeiter war, also mit dem kann man gar nichts falsch machen. Ich würde allerdings gerne von dort aus den kleinen Schlenker machen zu einem anderen exzentrischen Trainer, den ich mir auch gut bei Werder hätte vorstellen können.
Erzähl.
Der neue Frankfurt-Trainer hat schon wieder eine legendäre Pressekonferenz gehalten. Wir erinnern noch mal ganz kurz an die fast schon historische Sendung aus der letzten Woche, wo wir uns sehr, sehr freuten über einen exzentrischen Trainer und ein Sprüchefeuerwerk, hieß es auf dem Boulevard, habe Riera abgefeuert bei Eintracht. Und er hat unter anderem wunderbar über seine Überzeugungskraft referiert. Ich zitiere mal, ich werde Ihnen morgen sagen, wir springen da vom Balkon und Sie werden springen. Sie werden es glauben. Wie? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich einen Zauberstab. Aber vertrauen Sie mir, ich werde es tun. Meine Spieler werden mir folgen. Sie sind mir immer gefolgt. Und mal abgesehen davon, dass es nie gut ist, wenn Trainer ihren Zauberstab zeigen, weder auf Weihnachtsfeiern noch sonst wo, ist das ja auch so eine merkwürdige Argumentation, etwas total Sinnloses zu machen, bloß weil man so große Überzeugungskraft besitzt. Das erinnert einen so ein bisschen an sowas Sektenartiges. Wie damals, kannst du dich an die Heaven's Gate-Sekte erinnern, wo alle sich umgebracht haben, weil der Chef das gesagt hat?
In Waco, oder?
Nee, ich glaube, das war
noch nee, Moment, in Waco, das war David Koresh.
Oh, David Koresh. Pass auf, ja, bei Heaven's Gate war es so, dass sie der Meinung war, dass hinter dem Hale-Bopp-Kometen, glaube ich, ein Raumschiff wartet auf die. Und die dachten, sie müssen sich alle umbringen, damit sie alle in dieses Raumschiff einsteigen können. Ich will nicht so weit gehen, dass Eintracht Frankfurt jetzt auch in ein Raumschiff einsteigen will. Aber die Argumentation, ich bin einfach so ein geiler Typ und deswegen folgen mir die Spieler, fand ich ein bisschen schwierig. Aber ich glaube, wir können uns freuen. Wir können uns freuen über eine kleine, neue, exzentrische Note in der Liga.
Ja. David Koresh war der Anführer der Branch Davidians, einer eschatologischen Abspaltung der Davidianer-Sekte. So,
wir müssen das alles in einer Reihe sehen. Heaven's Gate, die Waco-Sekte und jetzt der neue Trainer Horst von Eintracht Frankfurt. Und ja. Horst Steffen. Herr Gott, Horst Steffen. Also, es war auch so, das kann ich aber mal kleinen Transparenzhinweis, als Horst Steffen oder Steffen Horst gefeuert wurde bei Werder Bremen, ging in der Arminia-Gruppe sofort die Diskussion los, ob der nicht ein super Nachfolger für Mitch Kniart wäre, wenn der mal irgendwann demissionieren würde. Ich finde, man kann gegen Horst Steffen überhaupt nichts haben.
Nein, pass auf.
Wunderbarer Gesamtschulpädagoge, freundlicher Total. Typ. Ja, so.
Pass auf, aber was jetzt eklig ist, ich weiß nicht, ob das bei euch auch angekommen ist, hier in Bremen gibt es auch ganz viele Leute, die sagen, ja, vielleicht war er einfach zu nett für das Geschäft. Das finde ich so zum Kotzen, weil erstens weißt du nicht, wie er im Umgang mit den Spielern ist und zweitens ist es auch wieder so ein Pseudo-Argument. Ja, er war, das ist so ein Klischee, das plappern jetzt alle nach. Ja, er war zu nett. Das Ding ist, der verkörpert ganz viel, was du als Trainer einfach wünschst. Also er kann mit jungen Spielern gut umgehen, er ist empathisch, er ist sehr diplomatisch, er hat nie eine dumme Pressekonferenz gegeben. Er hat immer die richtigen Worte gefunden. Er hat bei auswärts übermächtigen Gegnern ein Rezept gefunden, um das Spiel offen zu gestalten. All die Sachen, wo ich denke, das spricht eigentlich für einen Trainer. Und er hat den charakterlichen Zustand gehabt, der dafür zuständig ist, dass ich mir gewünscht hätte, das ist eine Langzeitlösung. Im Übrigen, jetzt sind wir wieder noch mal ganz kurz zurück beim Thema Werder Bremen. Wir spielen jetzt auswärts in Freiburg und haben dann die Bayern zu Hause. In der Situation, einen Trainer zu entlassen, ist auch ambitioniert. Also ich hätte sehr, sehr gerne mit ihm noch weitergemacht. Danach kommen nämlich Heidenheim und St. Pauli als Gegner. Und das Erstaunliche ist, ich habe das in meiner Sendung am Sonntag gezeigt. Ich habe mal eine Tabelle gemacht, wo ich geguckt habe, gegen welche Mannschaft hat Werder eigentlich verloren. Das sind die ersten 8 der Tabelle und der HSV. Und gegen alle anderen Mannschaften ab Platz 9 ist Werder ungeschlagen und hat gewonnen und unentschieden gespielt. Das heißt, moderner Fußball, ich höre dir trapsen. Du hast gegen die ganzen Champions-League-Mannschaften hast du verloren und gegen den HSV, das Nordderby, das war wirklich ein deprimierendes Spiel. Und du hast aber gegen alle anderen Gegner bestanden und gegen alle anderen Gegner gewonnen oder unentschieden gespielt. Also auch gegen die, die jetzt kommen, wenn die guten Gegner vorbei sind. Und wenn du gegen die Gegner spielst, gegen die du in der Hinrunde schon gewonnen hast, spielen die anderen alle gegen die Gegner, die du gerade hattest. Also in meinen Augen wird der Spielplan viel zu wenig berücksichtigt bei der Bewertung einer Tendenz.
So nämlich. Klare Kante von Knallerzeigler. Ja. Und ich muss außerdem mal sagen, dass Horst Steffen oder Steffen Horst, wie ich ihn genannt habe, sogar Kontenance bewahrt hat, als diese Dame vom Jugendradio bei euch in Bremen ihm diese ganzen Fragen in Jugendsprache gestellt habe, wo ich, glaube ich, wutentbrannt aus der Pressekonferenz gerannt wäre. Wir kommen, beziehungsweise bleiben noch mal ganz kurz bei den Trainern. Wir haben den neuen Trainer bei Eintracht Frankfurt und wir haben einen Trainer, der in der Kritik steht, weil er nicht Meister werden will, angeblich. Niko Kovac wird bei Borussia Dortmund kritisiert, weil sein Abwehrstratege Nico Schlotterbeck gesagt hat, ja, wir würden gerne Meister werden und wir schaffen das noch und die Jungs sind heiß und dann stellt sich Niko Kovac in der Pressekonferenz hin und sagt, ja, jetzt machen wir erstmal unsere Aufgaben und wir gucken in den Rückspiegel und schauen erstmal, dass wir Distanz zwischen uns und anderen bekommen, aber er redet nicht von der Meisterschaft. Und jetzt, lieber Laienpsychologe Arndt, ist das falsch, das in der Öffentlichkeit nicht so zu verkünden? Muss er voranmarschieren und sagen, wir hauen die Bayern weg und die kommen noch zu uns und die müssen noch nach Hoffenheim?
Das ist ein Thema, das die Bundesliga schon seit der Bronzezeit beschäftigt. Ich kann mich erinnern, dass Otto Rehhagel den Satz geprägt hat, deutscher Meister wird man nicht mit dem Mund, wenn man ihn darauf angesprochen hat, dass er doch mal sich dazu bekennen soll. Ich glaube, es ist viel zu viel ein Medienthema zu denken, wenn sich Spieler öfter vor Mikrofone stellen und in Kameras sagen, wir wollen Meister werden, haben die auch eine größere Chance. Also wie die in der Kabine reden, wissen wir alle nicht. Ich glaube schon, dass Borussia Dortmund jetzt rechnen kann. Die haben innerhalb von 2 Wochen, ohne selbst geglänzt zu haben, den Rückstand von 11 Punkten auf 6 Punkte verringert. Die haben die Bayern noch zu Hause. Sie können also aus eigener Kraft auf 3 Punkte rankommen. Natürlich will man dann Meister werden. Das sagt doch keiner, wenn du selbst es in der Hand hast, die Bayern zu schlagen und auf 3 Punkte ranzukommen, sagt doch keiner, schaffen wir aber trotzdem nicht. Machen wir uns nichts vor, wir sind zu schwach. Die glauben dran und die gewinnen ja auch enge Spiele. Man kann es ja schlecht reden, wie sie am Wochenende gegen Heidenheim gewonnen haben, aber solche Spiele musste als Mannschaft auch erstmal noch biegen, noch ziehen, wie man neudeutsch, glaube ich, sagt. In meinen Augen spricht nichts dagegen, dass Borussia Dortmund in den Meisterschaftskampf nochmal eingreift. Die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich eher, dass sie zwischendurch mal wieder irgendein Spiel blöd verlieren und die Bayern jetzt doch wieder in die Spur kommen. Aber das jetzt, nachdem jetzt der Rückstand sich um 5 Punkte in 2 Wochen verringert hat, zu sagen, ja, nee, Meister lieber nicht, ist Quatsch. Aber wie gesagt, also ob nun Niko Kovac das öffentlich sagt oder nicht, hat, glaube ich, auf den Ausgang der Meisterschaft null Einfluss.
Ja, und ich glaube auch nicht, dass man das ankündigen muss. Also wir erinnern uns mal, Borussia Dortmund ist, ohne dass man das vorher als Ziel ausgegeben hätte, im Champions-League-Finale gelandet. Man wollte unbedingt Meister werden und hat es gegen Mainz verkackt. Ich glaube auch, dass es eine Situation geben wird, in der es eine reelle Chance gibt, auch mit einer längeren andauernden Schwächeperiode der Bayern. Und ich glaube, wenn es tatsächlich eng wird und dann Borussia Dortmund den FC Bayern schlägt, dann kann man in der Tat davon reden. Jetzt finde ich es gut, dass Nico Schlotterbeck mal vorprescht, aber es ist absolut nicht die Aufgabe von Nico Kovac dann in der Pressekonferenz noch zu sagen, jetzt greifen wir es aber an. Er würde sich ohnehin, finde ich, ein bisschen unglaubwürdig machen, denn er hat ja vor wenigen Wochen noch gesagt, wir sind gerade kein Konkurrent für die Bayern und sind sie ja auch nicht. Das darf man auch nicht vergessen. So wie die Bayern bis auf die letzten Partien gespielt haben, sind die zweifelsfrei Favorit und meiner Meinung nach auch unaufholbar. Das machen jetzt 6 Punkte auch nicht wett. Insofern kann ich das komplett verstehen, dass Nico Kovac etwas ratlos auf diese Debatte blickt. Übrigens, erstaunlich, ihr spielt ja beim SC Freiburg. Findest du es nicht auch faszinierend, wie konsequent der SC Freiburg nicht die geringste Rolle in den Schlagzeilen spielt? Ich glaube, ich kann jetzt, wenn ich mal auf diese ganze Saison zurückblicke, seit August, mich an keine kontroverse Schlagzeile aus Freiburg erinnern. Die haben sich möglicherweise noch ein bisschen eine konstantere Hinrunde vorgestellt. Die haben das eine oder andere Spiel auch wirklich nicht gut gespielt, aber ansonsten komplett schlagzeilenfrei. Jetzt ist ein bisschen die Frage, finden wir das als Leute, wo wir es auch gerne haben, dass es ein bisschen kracht, finden wir das ein bisschen langweilig oder ist es bewundernswert? Ich tendiere momentan zum Letzteren.
Nee, pass auf, das ist ein spannendes Thema, auch aus Bremer Sicht übrigens. Weil, also erstens glaube ich, das steckt da in der DNA. Das kriegen die immer wieder hin, und zwar egal, welcher Trainer da ist. Und sie sind ja auch, das haben manche schon vergessen, mit Christian Streich mal abgestiegen und wieder aufgestiegen. Und wenn es ein überhitzter Verein wäre wie andere Vereine, dann hätten die Christian Streich 3-mal entlassen. Haben sie aber nicht und sind dafür reich belohnt worden, so wie Hoffenheim gerade belohnt wird, dass sie an ihrem Trainer festgehalten haben. Ich glaube, es ist eine große Tugend, ein Klima in einem Verein zu schaffen, das eben dieses ganze Zeug nicht mehr mitmacht, wie wir müssen jetzt mal eben reagieren, der Druck von außen ist zu groß geworden. Wir wollten ja den Trainer behalten, aber er hat von außen ja keine Chance mehr gehabt, deswegen mussten wir um einen neuen Impuls, mussten wir ihn jetzt und so weiter. Das haben die nie mitgemacht und jeder wusste das, deswegen hat auch gar keiner nachgefragt, entlasst ihr jetzt mal euren Trainer, sondern die haben eine innere Ruhe und eine innere Unaufgeregtheit, die sie nach außen weitergeben. Das ist total viel wert. Also da hab ich absolut, wie du, großen Respekt davor, dass sie es das hinbekommen haben bei Freiburg. Ich weiß auch nicht, wie sie es geschafft haben, aber es ist einfach da immer schon so und es wird anscheinend auch immer so bleiben. Und ich glaube auch, Julian Schuster ist jemand, der da völlig in Ruhe arbeiten kann. Und dann bist du natürlich auch gut, wenn du ganz genau weißt, du musst diesen ganzen Mist von außen nicht ertragen, dieses ganze nach irgendwelchen Strömungen dich richten, irgendwelche Interviews geben, um Leute zufriedenzustellen. Das musst du alles nicht, dann kannst du viel besser arbeiten. Und das ist ein großes Privileg, was sie da haben.
Und das muss man auch nochmal feststellen, dass die gesamte Kommunikation des Vereines von den Funktionären bis zum Cheftrainer maximal unaufgeregt ist. Das kriegen sie dann irgendwie auch noch besser hin als bei vergleichbaren Clubs. Mir ist das nochmal so aufgefallen, ich habe jetzt mal eine Pressekonferenz mit Steffen Baumgart gesehen, der bei Union Berlin auch gute Arbeit leistet, der die Mannschaft stabilisiert hat. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wenn das mal so ein Freak-Accident war, dass sie in die Champions League gekommen sind, spielen sie eine total solide Serie, kommen nicht in Abstiegsgefahr, müssen sich keine allzu großen Sorgen machen. Aber Steffen Baumgart ist immer so dezent beleidigt oder dezent bockig, wenn er irgendwas gefragt wird. Und man hat, glaube ich, als Journalist immer ein ganz bisschen Angst, dass er einem jetzt gleich mal den Koffer nach hinten haut. Das kriegt Julian Schuster, finde ich, nochmal auf eine Art und Weise hin. Das finde ich wirklich beeindruckend und kann man zumindest mal inmitten dieser ganzen medialen Aufgeregtheit auch mal erwähnen. Genauso wie Urs Fischer, der nun wirklich eine maximal schwere Aufgabe übernommen hat, nämlich einen total verunsicherten Kader wieder aufzurichten, auch mit seiner unaufgeregten Art in Mainz das ganz wunderbar hinkriegt. Wobei mir da mal wieder aufgefallen ist, was für schlimme, schlimme Plattitüden geklopft werden, wenn es läuft. Da ging es um, ich glaube, Stefan Bell war es, der gesagt hat, als er auf das Erfolgsgeheimnis oder Erfolgsrezept von Urs Fischer angesprochen wurde, er weiß, wie wir Spieler ticken. Das finde ich eine so gruselige Phrase. Also ich sag mal so, das ist für mich eine Grundqualifikation für einen Trainer, so wie gerade auslaufen oder wissen, wo der Platz ist oder wo die Tore sind. Er weiß, wie die Spieler ticken. Das ist ungefähr so, wie ich wollte den nächsten Schritt machen oder ich habe das Gefühl, dass man mich in Hoffenheim wirklich gewollt hat. Also das ist so Zeugs, damit finde ich, sollten sich Journalisten, wenn sie das gesagt bekommen, auch eigentlich nicht zufrieden geben.
Nächstes Thema, Deadline Day. Deadline Day war ja am Montag, 20 Uhr war Deadline und ich habe die ganze Zeit versucht zu entschlüsseln, was sich in den Deadline Days der letzten Jahre geändert hat. Also diesem Jahr ist auffällig gewesen, dass manche Vereine, HSV, Schalke, 5 oder 6 Spieler noch geholt haben und 5 oder 6 oder 7 verkauft haben. Früher hast du immer gesagt, wenn du im Winter viel machen musst, hast du im Sommer deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob das immer noch gilt, aber auf jeden Fall ist auffällig, es wird in der Bundesliga viel mehr von der Hand in den Mund gelebt. Es wird viel mehr geguckt, wen können wir uns jetzt gerade noch leisten. Wenn wir den verkaufen, können wir heute den noch holen. es sind auch ganz oft diese Dominosteine, die gab es früher auch nicht. Früher hast du Wechsel viel langfristiger angelegt. Mittlerweile weißt du ganz genau, wenn du den heute verkaufst, dann hast du mit dem hoffentlich schon Gespräche geführt, damit du 3 Stunden später den verpflichten kannst. Das ist völlig gaga. Und das ist, oder wie Sascha Lobo sagen würde, gaga. Ich verstehe das nicht, warum diese Entwicklung so, es ist wirklich so offenbar, sage ich jetzt mal sehr vereinfacht, du wirst mir da sicherlich mehr zu sagen können und wahrscheinlich auch zustimmen, es ist durch die Schere im Fußball, die auseinandergegangen ist, vielmehr so, dass Vereine unterhalb der großen und reichen Vereine einfach gucken müssen, wo sie bleiben und nur wirklich das Flaschenpfand sammeln müssen, um noch einen Spieler holen zu können. Und wenn sie Glück haben, fällt irgendwo einer vom Laster, der gerade günstig ist, weil er das Bein nachzieht. Und auf der anderen Seite kannst du vielleicht, kriegst du ein erstaunliches Angebot für einen deiner Spieler, den du gar nicht mehr brauchst. Dann kannst du nochmal shoppen gehen. Also das hat alles eine Atemlosigkeit bekommen, die sich nicht gut anfühlt.
Ja, und diese Atemlosigkeit macht auch ein bisschen das Flair dieses Transferfensters im Winter kaputt. Es hatte man dann zwischendurch das Gefühl, dass es nichts Geileres gibt, gerade im Winter, als den Deadline Day, weil dann doch nochmal ein paar spektakuläre Transfers verkündet werden. Wir erinnern uns an den legendär gescheiterten Transfer von Isco zur Union Berlin, der ja schon da war und schon massiert wurde und sich, glaube ich, schon eine Einliegerwohnung in Köpenick gesucht hatte und dann zack, doch wieder abreisen musste. Das alles ist inzwischen so durch 150 verschiedene Laien zu diversen Mannschaften mit Spielern, die man noch nie im Leben gehört hat, die einfach, glaube ich, irgendwie im Wortekasten gewürfelt worden sind. Und das alles trübt so ein bisschen die Freude daran, dass es du vielleicht im Winter nochmal eine totale Granate gehört hast. Also ich muss sagen, die ganzen Leute, die Hamburg geholt hat, die Schalke, nie von denen gehört.
Ja. Und 2 Wahnsinnsmeldungen noch der letzten Tage. Das eine ist Dortmunds Anselmino, der zurückgerufen worden ist von Chelsea, aber nur um ihn weiterzuverleihen an Straßburg. Das ist nun wirklich der absolute High-Quality-Perversion im Transfergeschäft. Du holst einen Spieler, der in Dortmund sich unter Tränen verabschiedet, der da unbedingt gerne geblieben wäre, um ihn dann weiter zu verschachern, weil du ihn gar nicht selbst brauchst. Also, dass allein solche Verträge nicht sittenwidrig sind, finde ich erstaunlich. Und zweitens, Meldung, die ich heute gelesen habe, auch einer der Spieler der Saison bislang, Kölns El Mala, hat ein Angebot aus Brighton und die bieten ihm 15 Millionen Gehalt. Wo ich dann denke, wie sollst du denn als junger Spieler in Köln jetzt weiterspielen, wenn du ganz genau weißt, du bräuchtest jetzt nur einmal unterschreiben in Brighton und hättest in 2 Jahren komplett ausgesorgt für dich und deine Familie und alle deine Nachkommen und bist jetzt aber, musst jetzt beim 1. FC Köln bleiben, weil die dich natürlich auch jetzt im Moment gerade nicht verschachern wollen. Im Übrigen noch größerer Werteverfall. Wir haben vor einem Jahr über Nick Woltemades Transfersummen geredet. Jetzt ist El Mala, für den werden 30 Millionen geboten und Köln lehnt ab, weil der wahrscheinlich auch bald 100 wert ist, was damals nur vor ein paar Jahren nur für Spieler wie Messi und Ronaldo gezahlt worden ist. Also das ist, ich bleibe dabei, eine Kurzlebigkeit und Atemlosigkeit, die dem Fußball echt, die ihm sehr, sehr großen Schaden zufügt in diesen Tagen.
Fun Fact übrigens, es gab einen Reporter, der ganz am Anfang, als dieser Wechsel zu Dortmund verkündet wurde, der nannte ihn dann nicht Anselminio, sondern Hans Elminio. Und dann dachte ich, das sei möglicherweise ein Deutsch-Argentiner, der 45 über die Rattenlinie rausgekommen ist, beziehungsweise die Großeltern. Auf jeden Fall ist das, glaube ich, die Perversion schlechthin. Gleichzeitig denke ich, warum wird sowas nicht der Riegel vorgeschoben? Da muss es doch Regularien von der UEFA, von der FIFA, sonst was geben, dass diese wilde Wechselei von einem Club zum nächsten, die dann alle auch noch zusammenhängen durch dieses Multiclub-Ownership, das muss doch verboten werden können. Ich kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen, dass die Statuten das zulassen. Und diese Tränen, die dann der junge Spieler vergossen hat, als er bei Dortmund weg sollte und die Lorbeeren, die man ihm da noch nachgereicht hat, sein super Typ, ein ganz super Junge wurde ihm nachgerufen aus Dortmund. Verstehe ich alles und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Frage, warum lässt der Berater das zu? Warum macht der Spieler das selber mit? Warum lässt der Club das zu? Dazu muss man allerdings auch sagen, dass Chelsea an sich eine der räudigsten Buden überhaupt ist. Also die treiben ja seit vielen, vielen Jahren diesen Viehmarkt mit unzähligen Spielern, die bei Chelsea unter einem Vertrag stehen, aber nie für diesen Club gespielt haben. Die werden ein einziges Mal mit diesem Trikot fotografiert und dann heißt sie ein Spieler von Chelsea. Und wenn immer der moderne Fußball beklagt, dass die Identifikation möglicherweise mit den Mannschaften und mit den Clubs nicht mehr so groß ist, das ist der Grund.
Ja, und noch eine Sache, was Borussia Dortmund angeht und wo man den Verfall auch so ein bisschen ablesen kann. Hat Aki Watzke nicht bis vor ein paar Jahren immer gesagt, sie werden grundsätzlich keinen Spieler holen mit einer Ausstiegsklausel? Also der eine Ausstiegsklausel haben will, sondern sie machen sowas nie. Und jetzt sind sie aber mittlerweile auch so weit, dass sie sich den Gesetzen des Marktes offenbar auch nicht mehr entziehen können und sagen müssen, wir müssen manche Spieler leihen, auf die wir dann gar keinen Zugriff mehr haben, was sie früher nicht gemacht hätten, weil es einfach nicht mehr anders geht. Auch nicht gut.
Da zerschellt wieder mal ein hehrer Gedanke oder ein hehres Prinzip an den Realitäten des Marktes. Und die Frage ist auch ein bisschen, wie man das aufbricht. Also ich behaupte mal, dass der Deadline Day an sich, dieses große Spektakel mit den Stars wie Fabrizio Romano und Plettenberg und wie die alle heißen, das ist, glaube ich, vorbei. Die Leute geifern natürlich noch, aber so dieses Flair, dass wirklich kurz vor 12 nochmal der große Star durch die Tür des Clubheims kommt, das ist vorbei. Zum anderen ist natürlich auch ein bisschen die Frage, ob man die ganzen Mechanismen überhaupt aufbrechen kann. Und manche beteiligen sich mit derart hanebüchenen und abstrusen abstrusen Argumenten an der Diskussion, dass ich immer mal wieder staune. Ich halte ja Matthias Sammer zum Beispiel für einen wirklich, wirklich klugen Typen, der auch meiner Meinung nach gerade, was die taktischen Geschichten angeht, auf der Höhe der Zeit ist. Aber dann hat der jetzt dazu geraten, Berater abzuschaffen. Er hat gesagt, ja, ich würde sie abschaffen. Erstens verdienen sie zu viel Geld. Zweitens sind sie unnötig. Und drittens schafft das keine Konstellation, die gut ist zwischen Spieler und Verein. Das ist nicht gut. Da sitzt ein Sportvorstand, ein Sportdirektor mit einem Berater zusammen. Sie sprechen über die wichtigste Person. Die ist möglicherweise gar nicht dabei. Das ist so hanebüchen. Also die Vorstellung, dass ab sofort 18-, 19-jährige Spieler mit abgezockten Sportdirektoren in einem Raum sitzen und sich von denen die Verträge diktieren lassen. Was soll das? Was soll das? Das wird niemals passieren. Und natürlich musst du, wenn es um viele Millionen geht, wenn es um Verwertungsrechte für Medien geht, wenn es darum geht, wer hat die Werberechte, welche Schuhe darf der anhaben, soll das der 18- oder 19-jährige Spieler selber machen? Also Matthias Sammer hat manchmal wirklich kluge Einsichten und manchmal redet er einen Quatsch daher, dass es nicht auszuhalten ist.
Ja. Ja.
Boykottierst du eigentlich die WM, habe ich mich gefragt, lieber Arndt?
Ist das nicht das gleiche wie bei der letzten WM, dass man sich vorher schon sagt, ich habe keine Vorfreude auf die WM, aber ich werde es am Ende doch gucken. Aber wir werden sie nicht boykottieren können, weil wir werden doch wieder täglich machen, oder?
So nämlich. Und man muss wirklich sagen, dass diese ganze Debatte, nachdem Oke Göttlich, der Chef vom FC St. Pauli, das angestoßen hat, die erstaunlichsten Wolken geschlagen hat. Wir haben ja in der letzten Woche schon drüber geredet, dass Bernd Neuendorf, der DFB-Präsident, und Aki Watzke ganz klar gesagt haben, Boykott, das ist mit uns nicht zu machen, das ist eine Debatte zur Unzeit und darüber reden wir jetzt erst gar nicht. Was ich merkwürdig fand, weil man ja auch drüber debattieren kann über alles und man kann ja sagen, wir haben uns dagegen entschieden. Aber jetzt ist auch noch die Bundesregierung in Gestalt ihrer Abgesandten Schänderlein, eine 44-jährige Politikerin der CDU, aus der Deckung gekommen und hat verkündet, ja, der Sport darf dafür nicht instrumentalisiert werden. Man werde sich gegen einen Boykott aussprechen. Und ich habe mich wirklich gefragt, warum es eigentlich nicht möglich ist, dass deutsche Funktionäre und deutsche Politiker ein bisschen differenziert debattieren können. Ich sag auch, ein Boykott macht keinen Sinn, hat nie hingehauen und ist auch kein ordentliches Instrument. Aber warum kann man nicht sich über seine eigene gesellschaftspolitische Verantwortung ein bisschen wenigstens Gedanken machen? Die sagen jetzt in Bausch und Bogen, der Sport darf nicht instrumentalisiert werden, also reden wir gar nicht darüber. Das ist eine feige Position, das muss man leider Gottes so sagen. Es ist eine feige, hasenfüßige Position, die jede gesellschaftspolitische Verantwortung des Sports negiert. Ich finde, man kann sich kritisch mit dem auseinandersetzen, was da in den USA passiert, ohne sofort mit der Boykottkeule zu wedeln. Aber das scheint offenbar im Sport nicht möglich zu sein. Und das wirft, ehrlich gesagt, kein gutes Licht auf die Funktionäre.
Ja, vor allem, du kommst aus der Nummer nicht raus. Jetzt hast du die WM, dann hast du bald Saudi-Arabien. Du kannst jetzt bei jeder WM sagen, die wollen wir auch nicht und die wollen wir auch nicht und das wollen wir auch nicht. Und da hättest du die WM auch nicht hingeben dürfen. Da sind wir wirklich in der FIFA-Falle. Also es ist, dass die FIFA natürlich mal wieder ein gutes Turnier in Wege geleitet, das werden wir leider nicht mehr erleben.
Nein, das werden wir nicht mehr erleben. Und natürlich ist das ein Vorgriff auch auf Saudi-Arabien. Da werden die gleichen Diskussionen wiederkommen. Aber ich frage mich, warum es eigentlich nicht möglich ist, diese Debatten sachlich zu führen. Also dieser Furor und dieser Bastardgestus, mit dem Watzke, mit dem Neuendorf und andere da unterwegs sind, das wird nicht funktionieren. Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist das Fatale, es lässt die Spieler auch wieder allein. Es war 2022 in Katar die große Lehre, dass man damals die Spieler allein gelassen hat. Dass die mit diesem Mund zu halten und diesen halbgaren und hilflosen Statements von Müller und Kimmich und so weiter, dass man das nicht mehr möchte und dass in Zukunft die Funktionäre das klären. Was machen die Funktionäre jetzt wieder? Nee, über Boykott reden wir nicht, aber ansonsten ducken wir uns einfach weg. Und ich glaube, das wird denen auf die Füße fallen. Also wir haben jetzt schon wieder, du guckst in die großen Nachrichtenportale, schon wieder kommen neue Leute, die sagen, jetzt müssen wir aber über Boykott reden und wann ist denn der richtige Zeitpunkt, Herr Watzke und so weiter. Und das ist eine selbstverschuldete Diskussion. Das hätten die Funktionäre nicht gebraucht. Und was mich übrigens nochmal ganz besonders ärgert, ist, dass die Funktionäre ja nicht nur sagen, ja, wir boykottieren nicht, sondern dass sie auch noch die Kritik üben an den Zuständen in den USA und 22 in Katar, dass sie die auch noch denunzieren. Also ich habe neulich nochmal, ich weiß gar nicht von wann das war, eine Äußerung von Uli Hoeneß gehört, der sagte, das sei doch scheinheilig, dass vor der WM in Katar alle über die Menschenrechte in Katar geredet hätten und hinterher nicht mehr. Und über die Situation der Arbeiter dort. Das sei doch scheinheilig. Und dann hätte er die Leute damit auch konfrontiert und es sei Doppelmoral und so weiter. Ich halte es auch nicht für gut, wenn es nur von der Tagespolitik oder von Events abhängig ist, ob du über Boykott redest oder über Menschenrechte. Stimme ich Uli Hoeneß sogar zu. Aber ehrlich gesagt, wenn man eines Uli Hoeneß nicht vorwerfen kann, dann Scheinheiligkeit und Doppelmoral, dann muss ja sagen, dem waren die Arbeitsbedingungen in Katar immer scheißegal, dem waren die Menschenrechte in Katar immer scheißegal. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das das bessere Zeugnis ist, als die Leute, die sich wenigstens rund um große Turniere drum kümmern.
Naja, es ist letztendlich eine Begleiterscheinung des Fußballs, dass du ganz genau weißt, okay, ich habe mich in dieses Geschäft vorgewagt und jetzt bin ich von ganz vielen Faktoren abhängig, die sich eigentlich auch nicht richtig anfühlen, aber ich muss das Spielchen mitspielen. Deswegen muss ich auch an manchen Stellen muss ich auch meinen Mund halten, an manchen Stellen muss ich Entschlüsse treffen, die man möglicherweise, wenn man sie nur moralisch beurteilt und keine Verantwortung hat, ganz anders treffen würde und müsste. Aber es geht nicht. Ich stecke nun mal im Profifußball. Ich bin Entscheider und also muss ich das Spiel mitmachen.
Ja, das ist wie Adorno, beziehungsweise die Umkehrung davon, dass es kein richtiges Leben im Falschen gibt oder man muss es eben trotzdem versuchen zu führen. Und natürlich, der moderne Fußball ist mit unendlich vielen Grausamkeiten verbunden. Also natürlich gibt es ganz, ganz viele Funktionäre auch, die diese überbordende Werbung überall im Stadion und diese Ausrichtung am Fernsehen, die finden das auch scheiße, aber die sagen, so sind halt die Gesetze und so funktioniert der Profifußball. Deal with it. Also von daher finde ich, natürlich muss man diese Schmerzen aushalten, aber ich finde eben auch, dass es Grenzen gibt und es kann nicht sein, dass gesellschaftspolitische Verantwortung und Menschenrechte und so weiter immer nur dann eine Rolle spielen, wenn es das Geschäft nicht behindert. Und den Eindruck bekommt man gerade. Und das ist schade. Und das wird, das prophezeie ich nochmal, auf die Spieler zurückfallen, denn die werden mit diesen Fragen konfrontiert werden, weil die Funktionäre dem Ganzen ausweichen. Übrigens noch ein Thema, ja. Das hat ein bisschen was damit zu tun, auch mit modernem Fußball und Kommerz. Ich weiß nicht, ob du mitgekriegt hast, den großen Ärger beim VfL Bochum vor dem Spiel gegen Schalke. Denn der VfL Bochum hat ein Sondertrikot herausgebracht, wie das viele Clubs inzwischen machen.
Ein schwarzes, eben, ne?
Auch. Genau, ein schwarzes. Und wie viele Sondertrikots ist es so, dass es mit der eigenen Vereinsfarbe des VfL Bochum gar nichts mehr zu tun hat, was nun mal so ist bei vielen. Der FC Augsburg hat schon mal so ein Trikot rausgebracht. Oft sind das dann so die Stadtfarben und ähnliches. Und beim VfL heißt es so in ganz wunderbarem, romantisierenden Deutsch, ich kann mal ganz kurz zitieren, in Anlehnung an die Historie der Stadt Bochum als Standort für Bergbau und vor allem Stahlindustrie, besungen durch Herbert Grönemeyer mit Grubengold und Pulsschlag aus Stahl, entstand die Idee für die besondere Spielkleidung. Der Herzschlag der Stadt, die Kastropper Straße noch bis zum Stadion und in den Stahlwerken zeigt sich auf den in schwarz und grau gehaltenen Jerseys. Eingearbeitet in den Stoff sind Elemente wie der Förderturm des Bergbaumuseums, aber auch Hammer und Meißel sowie die Anmutung eines stahlgegossenen Herzens. Die Ärmel sind farblich und von der Struktur herabgesetzt wie das aus dem Bergbau bekannte Grubentuch. Und alles das für 110 oder 120, 130 oder 99 Euro. Das ist natürlich purer Kommerz und es gab großen Ärger, weil die Bochumer Ultras gesagt haben und die Bochumer Fans insgesamt, ey, wo bleibt denn unser Blau-Weiß? Wir spielen gegen Schalke und laufen nicht im Blau-Weiß auf, das kann ja wohl nicht sein. Und ich muss sagen, ich verstehe die Leute.
Ja, Sondertrikot Pulsschlag aus Stahl heißt es, erstaunlicherweise wirklich. Ich war übrigens gerade in Bochum mal im Fanshop im Stadion und ich war ganz begeistert, dass die haben sehr coole Retro-Sachen. Die haben wirklich, da kannst du wirklich dir so ein Polsterwelt-Trikot aus den 80ern kaufen und so ein werbefreies Retro-Trikot. Und die haben ein sehr gutes Fanshop-Angebot. Aber bei dem Trikot finde ich auch, du spielst dann ausgerechnet gegen einen Verein, der auch als Farbe blau hat. Spielst du selbst nicht in deiner Vereinsfarbe. Ich finde es manchmal ein bisschen übertrieben zu sagen, wir malen jetzt 6 Tage lang ein Transparent, weil im Auswärtstrikot das Wappen weiß ist und nicht in der sonstigen Vereinsfarbe oder so, finde ich manchmal ein bisschen übertrieben. Aber im Grundsatz finde ich es natürlich in dem Fall richtig. Und ich finde es auch erstaunlich, dass der Verein dann dem auch nachgegeben hat und gesagt hat, ja okay, dann machen wir es halt nicht. Was ist denn das Schicksal dieses Trikots jetzt? Was wird damit gemacht?
Ich glaube, jetzt wird es im Heimspiel gegen Paderborn getragen, was den Ultras zwar auch nicht passt, weil sie ganz prinzipiell daheim wird in Blau-Weiß gespielt, Punkt aus, was ich auch nachvollziehen kann. Aber der Verein will sich dann auch nicht zu sehr reinreden lassen. Aber ich glaube, dass diese ganze Sondertrikomanie ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Also, dass jeder jetzt jedes Jahr noch was Neues raushaut, was dann limitiert ist, was nicht mehr mit den Vereinsfarben korrespondiert, was überhaupt dann sehr, sehr gezwungen manchmal ist, was die Verbindung zum Club angeht, wo es wirklich nur noch darum geht, ein weiteres modisches Accessoire zu haben. Da finde ich, sollten sich die Vereine inzwischen so ein kleines bisschen selbst beschränken. Sie wissen ja, wie wichtig für Anhänger die Vereinsfarben sind und dass man jetzt mit dem 3. oder 4. oder 5. Ausweichtrikot dann mit irgendwelchen braun-rosa Kirmesfarben aufläuft, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und diese schwarzen Trikots kann ich erst gar nicht verstehen. Der FC Augsburg hat, glaube ich, da an seine 8000-jährige römische Geschichte erinnern wollen. Der VfL Bochum jetzt an das Grubengold. Ich finde ja ohnehin, das Grubengold ein klassisches Indiz für Ahnungslosigkeit ist. Also wenn gerne auch mal VfL-Vorstände oder Präsidiumsmitglieder verkünden, ja, die U16-Spieler, das ist unser Grubengold, dann weißt du auf jeden Fall, dass das irgendwelche Spieler sind, die wahrscheinlich noch nie eine Zeche von innen gesehen haben und deren Eltern Versicherungsvertreter im Sauerland sind. Also dieser ganze fußballromantische Schrott, der da teilweise ausgekübelt wird, der ist es halt auch nicht. Der ist es halt auch nicht.
Ist euer Verein auch klein? Ihr seid nicht allein. Wir schauen mal bei euch rein.
Fein, fein, fein. Und da sind wir in unserer wunderbaren Rubrik untergegangene Traditionsvereine, die wir unbedingt jetzt noch einmal mit einem Impulsvortrag würdigen müssen. Und ich muss selbstkritisch sagen, der Vortrag über Neustrelitz letzte Woche war außerdem lustlos, beziehungsweise ich habe wichtige Sachen vergessen, die ich natürlich alle irgendwann mal nachtragen werde, wenn ich etwas mehr Lust auf die TSG Neustrelitz habe. Aber diesmal jetzt endlich wieder aus dem Freien Westen. Der SFC Bocholt, vorgetragen von Kollegen Arndt Zeigler.
Ja, ich muss dazu sagen, dass der SFC Bocholt für mich immer mein Alesia eigentlich. Weil der SFC Bocholt war der erste Gegner jemals, den Werder Bremen im Weserstadion hatte in der zweiten Liga, als sie abgestiegen sind. Und sie sind als haushoher Favorit reingegangen. Es wurde alles angenommen, so ab 4-0 aufwärts. Und sie haben dann 1-2 verloren, weil Bocholt einen fantastischen Torwart namens Ferner hatte und einfach ein richtig gutes Spiel gemacht hat. Am Ende wurde aber nach der Saison die eingleisige zweite Liga eingeführt und Bocholt ist dann nie wieder in der zweiten Liga aufgetaucht, glaube ich. Aber sie spielen jetzt in der Regionalliga West, einer sehr traditionsmannschaft behafteten Liga, stehen dort aktuell auf Platz 10, sind im letzten Jahr auch Zehnter geworden, haben aber, obwohl sie erst kurz in der Liga spielen, vor 2 Jahren kurz mal dran geschnuppert, in die dritte Liga aufzusteigen, also in den Profifußball. Da waren sie lange direkt hinter Alemannia Aachen, Tabellenzweiter, lange sogar punktgleich. Und dann haben sie eine ganz schlechte Serie hingeliefert ab dem Frühjahr und haben den Aufstieg vermasselt und sind dann am Ende aber trotzdem immerhin Vizemeister geworden. Sie werden unter anderem gemanagt von Christopher Schorch, Geschäftsführer Sport, der mal das auch nie wieder loswerden wird, dass er mal bei Real Madrid gespielt hat, allerdings bei der Reserve. Castilla war mal Bundesligaspieler beim 1. FC Köln und ist dann nach Madrid geholt worden. Sehr guter, sehr schlauer Typ, der den Verein schon jetzt längere Zeit auf den Weg in die Regionalliga West gebracht hat. Ja, und es ist wirklich ein Verein mit der großen Vergangenheit. Sie werden die Schwatten genannt übrigens. Im Gegensatz zu den Grün-Weißen von Olympia Bocholt, dem Regionalrivalen, also dem regionalen Rivalen. Und das Interessante ist, wenn man das mal bei Google Maps eingibt, Olympia Bocholt und 1. FC Bocholt, die residieren ungefähr 30 Meter auseinander. Neben dem Stadion am Hünding. Auch legendäre Stadion des 1. FC Bocholt, das auch schon viel erlebt hat. Und zwar unter anderem ein Pokal. Nee, wir müssen erstmal, glaube ich, andersrum. Das Pokalspiel gegen die Bayern kommt gleich. Wir müssen, glaube ich, auch mal, um uns den Verein reinzufühlen, erstmal den Vereinssong hören, ansatzweise. Der klingt nämlich so.
Bocholt, meine Stadt, im schönen Münsterland. Menschen voller Stolz, mit großer Leidenschaft. Mittendrin der FCB, im Fußball Nummer 1. Der Hinting sein Revier, große Spiele sehen wir. Der FC Bocholt wird nie untergehen, denn hier sind Menschen, die sich gut verstehen. Mit Herz und Seele, das Wappen auf der Brust, wird der FC Bocholt über allen stehen.
Hört sich ehrlich gesagt ein bisschen an wie Christian Steifen nach der Insolvenz, aber wie heißt der? Interpret?
Andreas Lebbing and the Rocking Waves. Es waren ein paar sehr waghalsige Reime dabei, aber auf jeden Fall so klingt die Hymne. Das 1. FC Bocholt, der 1900 gegründet wurde und ich habe eben schon erwähnt, eins der Highlights war ein Pokalspiel gegen die Bayern, auch schon vor sehr, sehr langer Zeit, am Hünding vor 20.000 Zuschauern, völlig überfüllt das Stadion und zwar... Jetzt kommt Fußballgeschichte. Die Bayern sind da wirklich fast gestrauchelt, haben nur knapp gewonnen. Danach die Runde gab es dann das legendäre 6:6 der Bayern gegen Schalke. Das hätte es also nie gegeben, wenn Bocholt an dem Tag noch ein bisschen mehr Glück gehabt hätte. Hier sind ein paar Eindrücke, akustische von dem Spiel damals.
Willkommen am Bocholter Hünding, liebe Zuschauer, zum Fußballereignis des Jahres, dem seit Tagen das gesamte Grenzland hier entgegenfiebert. Das Gastspiel der Münchner Bayern hier in Bocholt hat natürlich auch starke Resonanz in den benachbarten Niederlanden ausgelöst. So sind unter den zahlreichen Zuschauern hier im ausverkauften Stadion bei den 18.000 auch viele Schlachtenbummler aus Holland dabei. Einmalig ist die Tatsache, dass ein großer Teil der Zuschauer hier in Bocholt mit dem Fahrrad zum Sportplatz fährt. Nun aber zum Spiel. Mein Kollege Karl-Heinz Fest schildert die Höhepunkte des Spiels Bocholt gegen Bayern München.
Die Bayern von rechts nach links, in den weißen Hemden von links die Bocholter. Die Bayern also hier in der zweiten Minute im Angriff, ein schöner Pass von Lerby. In der Mitte wartet Hoeneß, der im letzten Spiel 5-mal das Tor traf und hier trifft das auch. 1:0 für den Gast aus München nach 1,5 Minuten in Bocholt. Nachtwey, etwa 25 Meter vom Tor entfernt, riskiert einen Linksschuss, der prallt an den Pfosten und dann ins Tor. In der 45. Minute 2:0 Führung für die Bayern. Anstoß. Jetzt können Sie den Sekundenzeiger ticken lassen. Die Bayern führen mit 2 Toren, halten jetzt in bewährter Manier den Ball, wollen das Spiel langsam machen. Da wird er abgefangen. Schütte, Ricken und Tönnies läuft in den Ball, ist einen Schritt schneller da als Paff und legt ihn ins Tor. 2:1 nur noch. Ein Blitzstart in die zweite Halbzeit macht das Spiel wieder völlig offen. Michael Tönjes, 24 Jahre alt, 23 Tore, hat er in der laufenden Meisterschaftssaison in der Oberliga Nordrhein bereits erzielt.
Der junge Michael Tönjes hat für Bocholt gebombt, bevor er dann zu einer Duisburg-Ikone wurde. Das, wie gesagt, wurde nur eine knappe 1:2-Niederlage. Im Moment, wie gesagt, Regionalliga West, der Alltag, aber es gibt die Erinnerungen an große Spieler wie Tönjes oder wie Roland Wohlfahrt, der noch gespielt hat in Bocholt, wie Manni Bockenfeld, der gespielt hat in Bocholt, und Friedel Elting ist die große, für die Älteren, die große Ikone der 60er, 70er Jahre. Also es ist ein Verein mit viel Vergangenheit, aber nicht ganz ohne Zukunft möglicherweise.
Und kleiner Funfact zu Roland Wohlfahrt. Der hat sich seine Appetitzügler, für die er später mal gesperrt wurde, weil die auf der Dopingliste standen, hat er sich wohl in Bocholt am Marktplatz geholt und eingeworfen. Insofern lebendige Fußballgeschichte beim 1. FC Bocholt. Und das ist natürlich echt sehr, sehr schön, weil ich finde, Bocholt und der Hünting und andere mythische Sportstätten im Westen, die lassen bei mir sofort die Erinnerungen wach werden an die großartige Sport- und Musiksendung mit Kurt Brumme. Ich weiß nicht, wie das bei dir war, du hast natürlich im Norden gehört, aber Kurt Brumme hatte so eine wunderbare wechselsidierende Radiostimme. Das wird es im Norden ja sicher genauso gegeben haben. Es gab allein schon diese schwungvolle Salon-Anfangsmusik, Sport und Musik, dröhnte es dann beim WDR aus den Radioboxen. Ich fand es immer großartig am Samstagnachmittag.
Wollen wir die nicht mal hören, einfach die Anfangsmusik?
WDR 2. Sie hören Sport und Musik. Tore, Punkte, Meisterschaft.
Sport und Musik. Ja, Kurt Brumme, das Witzige ist, ich habe zwar in Bremen gesessen und habe dann, wenn Werder gespielt hat, auch Radio Bremen gehört mit Helmut Poppen und Walter Jasper und Wilhelm Johansson. NDR habe ich nie gehört mit Kurt Emmerich und Karl-Heinz Kammern unter anderem. Aber ich habe tatsächlich in Bremen, obwohl der Empfang schwierig war, WDR 2 gehört, am liebsten mit Kurt Brumme. Weil du da einfach so, da hast du alle Spiele gehabt und da hast du wirklich das Gefühl gehabt, du bist ein bisschen dichter dran.
Ja, Kurt Brumme hatte so eine wunderbare Stimme. Sein Nachfolger Dietmar Schott auch noch. Die hatten beide sowas ganz Beruhigendes. Und wenn man sich das heute nochmal anhört, ob es nun Wilfried Mohren war, ob es Werner Hansch in seinen Glanzzeiten war, Manni Breukmann, die Stimme des Westens und natürlich Jochen Hageleit, der großartige Jochen Hageleit, so ein bärtiger Reporter, der ein ganz wunderbares Timbre hatte und die vor allen Dingen nicht so aufgeregt waren wie heute. Und teilweise hast du das Gefühl, wenn du heute bei, keine Ahnung, Sandhausen gegen Heidenheim oder bei SVW in Wiesbaden gegen Hansa Rostock reinhörst und es steht 0:0, dass trotzdem der Reporter beinahe am Herzkasper stirbt. Das war früher ein bisschen anders. Gab natürlich auch noch deutlich mehr Zeit. Es wurde auch nicht mit dem Jingle eingeflogen. Also, das war einfach wunderschön. Da hat man das Gefühl, ist die eigene Kindheit wieder nochmal vor der Tür. Und ja, der Bocholter Hünting erinnert mich sehr daran.
Ja, du hast ja eben Karl-Heinz Fest gehört, den Reporter, der wirklich die Tore geschildert hat und gesagt hat, so, da steht er, da geht der Ball ins Tor. Und dann einfach weitergeredet hat. Da war kein Gebrülle, kein nichts. Und ich bin sicher, er hat sich auch nicht selbst gefilmt.
Er hat sich auch nicht selber gefilmt und gleichzeitig war es aber auch ganz lustig, das kann man auch gerne nochmal auf YouTube nachvollziehen, dass in diesen frühen Berichten, die auch immer nicht so ganz textfest waren, was die Namen der Spieler anging. Ich weiß, dass beispielsweise beim WDR Dirk Konerding von Arminia Bielefeld immer als Dirk Kondering gehalten wurde und Knehans wurde Kenhans genannt und so weiter. Also das war zumindest so, dass die Leute den Spielberichtsbogen auch nicht immer ganz genau lesen konnten, aber schön war's.
Es gab eine legendäre Übertragung, ich glaube von einem Freundschaftsspiel oder einem dieser Vorbereitungsturniere. Da hat Werder teilgenommen, als Winton Rufer gerade verpflichtet worden war, einer meiner Lieblingsspieler. Und Winton Rufer wurde konsequent von dem Moderator, ich glaube es war die ZDF-Sportreportage, Winkelhofer genannt. Also das ganze Spiel. Wenn Winton Rufer am Ball war, Winkelhofer. Keine Ahnung warum. Ich hätte so gern diesen Mitschnitt, aber ich habe ihn bis heute nicht gefunden.
Ach, das ist doch schön. Also wir raten ja auch immer dazu, dass die Leute dann mal vorbeischauen. Beispielsweise auf dem Hünting, wo man gerne mal in die dritte Liga wollen würde. Auch gerne mal in den Heidewald kann man gehen, vom FC Gütersloh. Ein wunderbares Stadion mit keiner richtigen Laufbahn mehr, aber so einem Stadion rund, was man dann auch nur noch selten hat. Also mal vorbeischauen und die Amateurclubs ein bisschen unterstützen. Dazu raten wir sehr.
So, ich habe gerade übrigens immer mit einem Auge rübergelinst zu Tim, geguckt, ob er seinen Showanzug schon ganz anhatte. Der kneift noch ein bisschen und er hat eben ein bisschen Probleme gehabt mit den Ärmeln, aber jetzt ist er ganz drin. Das heißt, es ist Zeit für diese Musik.
Jetzt kommt Frimpong Tim Tom, Tom Tim Pomerinke, Tim Pom Pomerinke, Frimpong Ding Dong, Tim Pomerinke.
Da ist er.
Hallo. Ja, man kann sich ja vorstellen, mit langer Unterwäsche, mit Thermounterwäsche in diesen Showanzug zu stapfen. Das ist nicht ganz leicht, der sitzt ja nicht perfekt, aber hier sind wir.
Ja, da seid ihr, beziehungsweise da sind wir. Und natürlich wieder ein riesiger Jutesack, voller Leserbriefe, voller Hörerpost. Und es sind diesmal eine ganze Menge Schriften dabei. Was wir übrigens noch einmal ein bisschen vertiefter behandeln müssen, das werden wir jetzt nicht diese Folge machen, das ist eine der nächsten, sind die Tornetze. Die haben wir so ein bisschen abmoderiert, nachdem wir mal drüber philosophiert hatten, in welcher erotischen Komponente sich doch gerade ein gebeultes Tornetz befindet. Das werden wir alles nochmal ein bisschen ausführlicher behandeln und möglicherweise auch einen historischen Abriss liefern, wie sehr dieses Genre ein bisschen degeneriert ist. Aber jetzt erstmal ein paar andere heiße Themen, die wir unbedingt besprechen müssen.
Ein echtes Highlight, würde ich mal sagen. Ich habe mich über diese Zuschrift sehr gefreut. Wir haben es uns im Anschluss angehört und dieser Zuhörer hat absolut etwas entdeckt, was bahnbrechend ist. Ich lese mal kurz vor. Sönke schreibt uns: Durch puren Zufall habe ich ein neues Feature eures Podcasts entdeckt und ich weiß nicht, ob ihr es selbst schon kennt. Früher bestand mein Wochenende aus Stadion, Kneipe vorm Spiel und vor allem der heiligen dritten Halbzeit. Fußballphilosophie am Tresen, umarmende Fremde, tragische Analysen und Weisheiten, die nur nach drei Bier Sinn ergeben. Dann kam das Leben. Familie gegründet, in die Vorstadt gezogen, Kinder bekommen. Seitdem besteht meine dritte Halbzeit meist aus Zähneputzen und Gute-Nacht-Geschichte. Bis meine Tochter an meinem Handy herumgespielt hat und euren Podcast versehentlich auf 0,7 Geschwindigkeit gestellt hat. Ich hörte rein und zack, ich war wieder am Tresen auf St. Pauli. Alles klang wie nach Mitternacht. Warm, langsam, leicht angeschickert. Perfekt. Seitdem ist das mein Ritual. Bundesliga auf dem Sofa, Feierabendbier in der Hand, danach euer Podcast auf 0,7 und ich habe meine dritte Halbzeit zurück. Ohne Babysitter, ohne Heimweg, ohne Kater. Absolute Empfehlung an alle Hörer, ausprobieren.
Und es ist wirklich mein akustisches Highlight der Woche gewesen, noch vor der Hymne des 1. FC Bocholt. Ich glaube, Philipp, du kennst es noch gar nicht. Wir hören mal rein, wie das klingt.
Aber Mackie war, das habe ich nämlich gefunden, er war zwischendurch auch mal auf der Maskottchenparade auf der Hanse Sail in Rostock. Unter anderem mit Kalle von Hansa Rostock und Wolfi von den Rostock Seawolves. Also er kommt rum, der kleine Mackie. Und damit senke ich meine Stimme und sage, danke TSG Neustrelitz, dass ihr da seid.
Moment. Mir kommt gerade eine ganz vortreffliche Idee. Wollen wir nicht ein Maskottchen für unseren Podcast entwickeln? Ein eigenes Maskottchen für Zeigler und Köster? Vielleicht Dödel heißt es, glaube ich. Dödel wäre ein guter Name.
Lass uns doch mal Maskottchen. Tatsächlich. Aber pass auf, es muss dafür. So ein Dödel sein, aber er darf natürlich nur halb irrigiert sein.
Ja, nur weil du wieder einen Bielefelder haben möchtest.
Oder haben wir noch eine andere Idee?
Ja, also große Freude.
Oh, das klingt so schmiersuffig.
Ja, bringt uns natürlich, also klingt aber sehr nach guter Laune. Aber es bringt uns auf ein ganz wichtiges Thema, Frimpong. Du kannst sicherlich bestätigen, wir haben fast noch nie so viele Mails bekommen wie jetzt zu unserem Maskottchen.
Das ist richtig, ja. Und diese Vorschläge, ich dachte, ihr macht was Handgezeichnetes oder schon mal was Angebasteltes. Es ist natürlich viel KI dabei. Wir leben in diesen Zeiten. Es kam super viel rein, teilweise gruselige Wesen, die da zustande gekommen sind. Teilweise aber auch irgendwie so ein Potpourri der Ungereimtheiten aus allen Gags, die wir über die Jahre hier untergebracht haben. Und auch ein paar sehr schöne Vorschläge. Es war so ungefähr alles dabei.
Ja. Man muss dazu sagen, der rote Faden ist, die meisten Maskottchen sehen eher ungepflegt aus, auch nicht besonders durchtrainiert und im Gesicht auch nicht hübsch. Also ich glaube, das ist so ein roter Faden, der sich durch alle Vorschläge zieht.
Und wir hatten sehr, sehr viele Arminia-Trikots und Werder-Trikots bunt gemischt. Wir hatten einen dänischen Speck natürlich für den Speckdänen. Wir hatten albanische Trikots, albanische Schals und so weiter und so fort. Unser absoluter Favorit ist allerdings wirklich ein sehr einfach gestricktes Maskottchen. Es ist, möchte man sagen, ein stilisierter Plüschdödel. Und er wurde uns nicht nur einfach als Bild zugeschickt, als Foto, sondern gleich als kleines Filmchen. Und da hören wir mal rein.
Hallo, ich bin Dödel und grüße Arndt und Philipp.
Das klingt ganz allerliebst. Ich frage mich eigentlich gerade, ich würde das auch gerne in Serie gehen lassen, aber will man das, dass man sich das bestellt im Shop und dann sieht man zu Hause sein Kind mit dem Dödel kuscheln?
Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja auch was für so klassischer Büroschreibtisch-Humor, wie unsere komische Tasse. Kann doch auch sein. So musst du denken.
Ja.
Das ist Erwachsenenhumor. Wir sind ja auch ein Erwachsenen-Podcast.
Das stimmt. Sehr erwachsen.
So nämlich.
Machen wir weiter mit den Zuschriften. Christian hat uns geschrieben: Ich finde es immer wieder seltsam, wenn nicht sogar peinlich, wenn in einem Stadion die Vereinshymne per Untertitel auf der Anzeigetafel läuft. Zuletzt habe ich das gestern in Bremen erlebt. Gerade bei einem Traditionsverein wie Werder Bremen sollte das ein No-Go sein. Als Fan von Borussia Mönchengladbach hatte ich das Gefühl, hier nach diversen Besuchen im Gästeblock textsicherer zu sein als das Heimpublikum. Ich bin gespannt, was Arndt dazu sagt.
Ja, Ich habe ihm schon geantwortet. Ich verstehe den Grundgedanken, aber auf der anderen Seite ist es so, es ist eine ganz harmlose Erklärung. Es ist wegen Barrierefreiheit, weil es Leute mit wenig Gehör oder gar keinem Gehör gibt, die trotzdem diesen Moment mitbekommen wollen. Und die sehen halt, was gerade gesungen wird. Das ist der ganze Grund. Es geht nicht um Textsicherheit oder nicht bei der Vereinshymne, sondern es ist der ganze Grund, du willst diese Leute einfach nicht ausschließen.
Ist auch ein guter Gedanke, finde ich, und ist völlig nachzuvollziehen. Ich glaube, man guckt als Auswärtsfan immer erstmal hämisch auf die Heimfans und denkt, ey, die können ja die Hymne nicht. Das habe ich das ein einziges Mal habe ich das erlebt, nämlich beim Champions League Endspiel Real gegen Juventus 2017 oder 2018 in Cardiff. Da waren wirklich 40.000 Real-Fans im Stadion und da kannten wirklich 20.000 die Vereinshymne nicht, weil das alle Touristen waren, die bei Viagogo was eingekauft hatten. Ansonsten ist es aber, glaube ich, einsichtig, dass das ausschließlich der Barrierefreiheit zugutekommt.
Absolut. Anderes Thema, wo man vielleicht mehr diskutieren kann, hat Eike uns reingereicht. Ich stecke in einem echten Kurvendilemma und brauche euren Rat. Ich habe seit den frühen 2000ern eine Dauerkarte beim glorreichen 1. FC Köln. Südtribüne, Stehplatz, Block S2. Wunderbar. Eigentlich ist es in Köln recht klar geregelt. Die ganze wilde Szene steht mittig in S3, S4. Bei uns außen geht es etwas luftiger und gesitteter zu. Man konnte also immer relativ in Ruhe singen, schimpfen, Bier trinken und sogar das Spiel sehen. Das hat sich in letzter Zeit leider schleichend geändert. In S2 werden immer mehr Fahnen geschwenkt, und zwar die fetten großen. Ergebnis? Stimmung top, Choreo hübsch, Fernsehbilder Weltklasse, aber wir sehen nichts. Wirklich gar nichts. Außer Stoff, sehr viel Stoff. Ich weiß, in der Kurve geht's auch ums Fansein, nicht nur ums Fußballgucken. Verstehe ich, respektiere ich. Aber unsere Gruppe steht da seit über 20 Jahren. Unser Stadionbesuch dient tatsächlich auch dem Verfolgen des Spiels. Nun die große Frage an euch. Was sollen wir machen?
Ich glaube, auch in dieser Sache gilt, wie in ganz, ganz vielen anderen Sachen, Dialog. Mit den Leuten sprechen, ihnen erzählen, warum das für sie schwierig ist. Das ist ja nicht Gott gegeben, dass dort Fahnen geschwenkt werden müssen. Ich kann das einerseits so aus Ultraperspektive oder aus Fanszenenperspektive natürlich verstehen, dass man möglichst mächtig, möglichst groß, möglichst weit verbreitet herkommen möchte. Und insofern auch völlig okay, dass man dort die Fahnen schwenkt. Aber dass du natürlich dann da stehst und überhaupt nichts mehr siehst, ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und ich finde, gerade Ultras, die auch sagen, uns sind Traditionen wichtig, uns ist Fankultur wichtig, Stadionkultur wichtig, dürften da doch einigermaßen einsichtig sein, dass man nicht überall im Stadion Fahnen schwenken muss, sondern dass es mitunter auch möglicherweise um die Sicht der Leute aufs Spielfeld geht. Insofern drüber zu reden, ist doch das Allerbeste.
Damit haben wir dir doch vielleicht geholfen, Eike. Einfach mal in den
Dialog. Oder eben gar nicht. Kann natürlich auch gar nicht, dass der Dialog nicht geführt wird. Oder auch und man nicht, einfach ja? dastehen muss und Bier saufen muss und nichts sieht.
Ne? Oder wir sind schuld, dass du noch die Mappe bekommst. Aber schauen
so
wir mal.
Nämlich. Einfach mal aufs Maul gekriegt. Ist halt so.
Halt uns gerne auf dem Laufenden.
Ja, bitte, bitte.
Bevor wir das Glücksrad drehen, kommt noch mal ein kurzer Programmhinweis. Wir haben ab Freitag ein neues Elf-Freunde-Format. Und zwar ist es unsere beliebte Heftrubrik, der Fußball, mein Leben und ich, unser Legendenformat, das wir jetzt auch im Video und im Audio für euch haben. Ab Freitag starten wir in unseren ersten Talk mit Markus Babbel, deutscher Meister mit dem FC Bayern, dem VfB Stuttgart, beim FC Liverpool gespielt, Europameister 96 und auch Musikfans, ein Begriff. Markus Babbel war hier im Studio und ich sage mal, der hat kein Blatt vor den Mund genommen. Wenn ihr das jetzt vorher schon hört, abonniert einfach schon mal den Kanal auf der Podcast-Plattform, die ihr nutzt, oder bei YouTube, unseren Elf-Freunde-Kanal, dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, sobald die Folge rauskommt. Hört mal rein, schaut mal rein.
Ja, und ich kann darauf hinweisen, dass Markus Babbel ja auch der Erfinder des Music Fridays war und ist bei sich auf seinem Instagram-Profil. Und er hat, glaube ich, immer noch sein großartiges Hertha-Tattoo auf dem Oberarm, wo ich auch gedacht habe, keine gute Entscheidung. Wie damals übrigens auch beim Trainer Stefan Krämer von Arminia Bielefeld, der sich, glaube ich, ein 3x3 Meter großes Arminia-Tattoo auf die Brust hat tätowieren lassen. Ich glaube, Vereinstattoos sind selten eine gute Idee. Liebe Freunde, wir haben vorhin das Glücksrad vergessen. Wir haben es nicht gedreht und wir sind so wahnsinnig gespannt, welcher neue Verein von mir in einem lustlosen Impulsvortrag vorgetragen wird. Möglicherweise wieder aus dem Osten oder aus dem Norden oder aus dem Süden. Lieber Frimpong, bitteschön.
Los geht's. Schieß mir den Arm ab. Barmbek-Uhlenhorst.
Barmbek-Uhlenhorst. Mein letztes Geld gebe ich für Barmbek-Uhlenhorst aus. Wirklich auch aus den Katakomben des Fußballs wieder aufgetaucht. Ganz großartig. Ich freue mich sehr. So. Punkt. Ich werde einen ganz lustvollen, einen sehr, sehr informativen Impulsvortrag halten und Hamburgs große Liebe. Ich werde es, glaube ich, sehr, sehr emotional rüberbringen. Ich freue mich drauf.
Das tun wir alle und sind damit aber auch am Ende der heutigen Folge. Und ich würde einfach mal sagen, kommt gut durch die Kälte, falls ihr im Norden seid. Freut euch, dass es nicht so kalt ist wie im Norden, wenn ihr nicht im Norden seid. Habt ein schönes Wochenende und auf, dass euer Verein ein paar Punkte holt.
Ja. In Berlin sagt man tschüss. Macht's gut, ihr Lieben.
Adieu.
Das war Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast. von Elf Freunde.
Ihr hörtet eine Produktion im Auftrag von RTL Plus. Unser Redakteur im Studio heißt Tim Pomerenke, Audioproduzentin und Sprecherin Henny Koch und am Mikrofon saßen bei Zeigler und Köster, wenig überraschend, Arndt Zeigler und Philipp Köster.